NDR Info. Echo des Tages.
Mit Brigitte Simnacher, guten Abend. Das sind einige unserer Themen. Britische Dienste zapfen Kabel im Atlantik an und spähen Daten aus Deutschland aus. Über Ausmaß und Rechtsgrundlage des Tempora-Programms erwartet die Bundesregierung Auskunft aus London. Zum britischen Sperrprogramm auch der Kommentar heute. Die Europäische Union will wieder Beitrittsverhandlungen mit der Türkei führen, aber erst im Herbst, so der deutsche Wunsch, der auch erfüllt wurde. Terroristen in Süddeutschland sollen einen Anschlag mit Modellflugzeugen geplant haben. Ihre Pläne wurden wohl in einem frühen Stadium vereitelt und ARD-Korrespondent Thomas Roth wird der neue Tagesthemenmoderator. Seine Enthüllungen, wie und wie intensiv das Internet ausgespäht wird, muss der amerikanische Informant Edward Snowden von langer Hand geplant haben. Ebenso wie vermutlich seine Flucht. Die klappt aber nicht so wie geplant. Er steckt im Transitbereich in Moskau fest. Das hat jedenfalls Russlands Präsident Putin vor kurzem kundgeben lassen. Unterdessen ist aus den Dokumenten von Snowden bekannt geworden, dass die Briten ein Seekabel und damit Ströme von deutschen Daten anzapfen via Norden in Ostfriesland. Zu den Recherchen des NDR und der Süddeutschen Zeitung Jürgen Wiebermann.
Die Stadt Norden in Ostfriesland. Sie hat für deutsche Internetnutzer eine zentrale Bedeutung. Denn hier ist der Knotenpunkt, von dem aus das wichtige Glasfaserkabel TAT-14 Richtung Atlantik abgeht. Über TAT-14 läuft ein großer Teil der deutschen Kommunikation mit Servern in den USA. Und genau dieses Kabel macht Station in Großbritannien, wo der Geheimdienst nach Recherchen des NDR und der Süddeutschen Zeitung systematisch sämtliche Daten abgreift. Facebook-Einträge, E-Mails, Suchanfragen, womöglich wird demnach beinahe alles gespeichert. Egal, ob Nutzer verdächtig sind oder nicht. Der IT-Experte Tobias Eggendorfer von der Hamburger Polizeihochschule.
Im Prinzip können Sie sich das ähnlich vorstellen wie bei der Post. Wir verschicken Datenpakete durchs Netz und wie bei der Post auch werden die immer von verschiedenen Stationen gehandelt. Und im Unterschied zu einem Postpaket, das verpackt ist, ist unser Datenpaket im Netz unverpackt. Das heißt, jeder kann reingucken. Und wenn da irgendwo ein Geheimdienstler dazwischen sitzt, kann er natürlich mitgucken.
Und die Briten gucken rund um die Uhr mit, wie aus Dokumenten hervorgeht, über die der amerikanische Ex-Geheimdienstler Edward Snowden verfügt. Tempora nennen sie ihr Programm. Unterstützt wurden sie womöglich von den Telekommunikationsfirmen British Telecom und Vodafone. Besonders pikant, die Lauscher ihrer Majestät haben den deutschen Geheimdienst, BND und auch die Bundesregierung nicht eingeweiht. Die Enthüllungen haben das politische Berlin überrascht. Entsprechend groß ist die Aufregung. Die Bundesregierung ließ verlauten, sie nehme die Berichte ernst. Deutlicher äußert sich der CDU-Innenexperte Wolfgang Bosbach.
Das hat mit unserer Vorstellung von Schutz der Bürgerrechten und mit unserer Vorstellung von Datenschutz nichts zu tun. Hier geht es ja nicht in Anführungszeichen nur um die vollständige Überwachung der privaten Kommunikation. Hier geht es um die Wahrung von Betriebsgeheimnissen, von Geschäftsgeheimnissen oder um den Schutz von sensiblen Forschungsergebnissen.
Ob die Briten tatsächlich auch eine Art Wirtschaftsspionage mit ihrem Lauschangriff betreiben, das ist unklar. Die Gefahr bestehe aber, das sagen auch Datenschützer. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Schaar stellte sogleich klar, abgehört werden dürfen Menschen, gegen die ein konkreter Verdacht auf eine Straftat vorliegt, aber nicht alle Internetnutzer. Doch der Lauschangriff scheint zu einfach und dadurch auch zu verlockend zu sein. Diese Hamburger Informatikstudenten machen sich da keine Illusionen.
Man gibt seine Daten preis im Moment, also die Sachen, die hier auf diesen Telefonen laufen, diese ganzen Apps, die greifen natürlich auch auf die privaten Daten zu. So natürlich ist das erstmal nicht, aber das wird in Kauf genommen und man muss sich schon überlegen, ob man das haben möchte.
Man kann sich ja letztendlich nicht davor schützen. Ich meine, wenn die Datenleitungen anzapfen und was soll man denn da machen? Ja, eine Firewall bringt nichts, Antivirus auch nicht, also von daher kann man als Normalsterblicher in Anführungsstrichen nicht viel machen.
Die Bundesregierung will jetzt zumindest Antworten von den Briten. Sie hat einen Fragenkatalog übermitteln lassen. Unter anderem geht es darum, auf welcher Rechtsgrundlage der britische Geheimdienst eigentlich mitlauscht und ob das den Datenschutzstandards der Europäischen Union entspricht.
Die Bundesregierung wartet also noch auf Antworten aus London. Es kann ja auch sein, dass die britischen Parlamentarier ihre Geheimdienste scharf kontrollieren und diese wiederum auch ihre eigenen und die Datenbestimmungen der EU einhalten. Ist es trotzdem verwerflich und höchst fragwürdig, möglicherweise illegal, wenn die Briten eine unvorstellbar große Flut von Daten aus Deutschland abgreifen? Der Kommentar von Paul Elmar Jörres.
In der Zeit, als es noch keine Telefone oder Telegrafen gab, sondern sich die Menschen Briefe schrieben, die mit der Kutsche über den Kontinent transportiert wurden, hatten die Generalpostmeister einen lukrativen Nebenverdienst. In geheimen Kabinetten wurden Briefe geöffnet und kopiert. Die so gewonnenen Informationen wurden an die Fürsten weitergegeben, meistens gegen gutes Geld. Strategische Post- und Fernmeldekontrolle gehört seit jeher zu den Aufgaben der Geheimdienste. Insofern darf niemand überrascht sein, wenn jetzt bekannt wird, dass der amerikanische und der britische Geheimdienst elektronische Nachrichten auffängt und auswertet. Strategische Fernmeldekontrolle machen alle, wobei jeder Geheimdienst darauf achtet, dass er nicht die eigenen Bürger ausspäht. Nach dem, was bislang bekannt wurde, speichern die Amerikaner möglichst alles, was sie abfangen. Das hat die Fachleute wirklich erstaunt, denn wie soll diese ungeheure Datenmenge sinnvoll ausgewertet werden? Die Briten, so geht das aus den Enthüllungen von Edward Snowden hervor, speichern die abgefangenen Daten für 3 Tage und werten sie in dieser Zeit aus. Nur Nachrichten, die wirklich interessant sind, und das ist ein Bruchteil, hebt der Dienst auf. Zunächst werden die Bestandsdaten der Telefongespräche und Mails ausgewertet. Aus ihnen lassen sich Rückschlüsse ziehen. Die Inhalte werden mit Hilfe komplizierter Stichwortfilter und Algorithmen gescannt, um die wenigen Informationen herauszufiltern, die wirklich interessant sind. Das ist eine Wissenschaft für sich. Nicht jede Mail, in der das Wort Bombe oder Explosiv vorkommt, landet auf dem Tisch eines Auswerters. Vor wenigen Jahren waren die Filter eines westlichen Nachrichtendienstes nicht fein genug eingestellt und so wurden seine Auswerter mit Spam-Mails überschwemmt, in denen verzweifelten Männern Hilfe für ihr unglückliches Intimleben angeboten wurde. Explosive Hilfe, versteht sich. Kein Land kann auf die strategische Aufklärung vollkommen verzichten, denn auch die Gegner einer freiheitlichen Ordnung nutzen die modernen Kommunikationsmittel. Wichtig ist es aber, die Eingriffe der Dienste in diese Kommunikation zu regeln und zu begrenzen. Ihre Arbeit muss überwacht werden von Gerichten, Datenschützern und parlamentarischen Kontrollgremien. Vieles, was im Moment für Schlagzeilen sorgt, kann man übrigens in den Veröffentlichungen der zuständigen Parlamente nachlesen. Wenn jetzt einige Politiker in Berlin entsetzt tun, lässt das nur 2 Schlüsse zu. Entweder sie haben in den zurückliegenden Jahren ihre Arbeit nicht gemacht oder sie weinen Krokodilstränen, weil das im Wahljahr gut ankommt.
Paul Emma Jörres kommentierte im Echo des Tages auf WDR5 und in der Info. Seit 3 Jahren wartet die Türkei auf die neue Runde in den Beitrittsverhandlungen mit der EU. Jetzt muss sie noch etwas länger ausharren. Anstatt schon am morgigen Mittwoch wird das neue Verhandlungskapitel frühestens im Herbst aufgeschlagen. Die EU-Vertreter sind beunruhigt über die Reaktion der türkischen Regierung auf die friedlichen Proteste in der Türkei. Dirk Müller.
Erst hatten sich auch die Deutschen quergestellt, nun präsentiert sich Außenminister Westerwelle als derjenige, der den Kompromiss erfunden hat. Die EU will ein neues Kapitel in den Beitrittsverhandlungen mit der Türkei öffnen, aber eben nicht schon morgen wie ursprünglich geplant, sondern erst im Herbst. Und erst wenn der nächste Fortschrittsbericht der EU-Kommission vorliegt, der bewertet, wie es vorangeht mit der Demokratisierung in der Türkei.
Das ist eine gute Entscheidung in einer schwierigen Lage und deswegen bin ich froh darüber, dass dieser Kompromiss nach sehr komplizierten Verhandlungen auch möglich wurde.
Letzte Woche noch hatte der deutsche Vertreter in der Runde der EU-Botschafter die für morgen geplante Öffnung des Kapitels zur Regionalpolitik blockiert. Eine Reaktion auf die Gewalt der türkischen Polizei gegenüber friedlichen Demonstranten und wohl auch auf die teils wenig freundlichen Aussagen von Ministerpräsident Erdogan. Seit dem Wochenende hatte Westerwelle dann immer wieder zum Telefonhörer gegriffen. Den schwarzen Peter bei einer Absage weiterer Verhandlungen wollte Westerwelle nicht in der Hand halten. Zumal seine Partei, die FDP, grundsätzlich für einen EU-Beitritt der Türkei ist. Anders als die Unionsparteien. Und so passt dieser Kompromiss erstmal allen.
Entscheidend ist, dass man sowohl die aktuelle Entwicklung, das, was in den letzten Wochen und Tagen stattgefunden hat, eben nicht ignoriert, so tut, als hätte es das alles nicht gegeben, gleichzeitig aber auch die strategischen langfristigen Interessen, die wir Europäer haben, die aber auch die Türkei hat, nicht übersieht.
Bis Oktober und damit bis nach der Bundestagswahl, so das Ziel, ist das Thema jetzt erstmal vom Tisch. Dann soll der Fortschrittsbericht der EU-Kommission zur Türkei vorliegen und erst danach würde es losgehen mit Verhandlungen zur Regionalpolitik. Wenn nichts dazwischen kommt. Aber darüber wollte Westerwelle heute lieber nicht nachdenken.
Ich will nicht darüber spekulieren, was alles auf der Welt noch passieren könnte bis Oktober.
Die ersten Reaktionen aus der Türkei klangen verhalten positiv. Von einem Schritt in die richtige Richtung sprach Außenminister Davutoğlu, der aber noch nicht weit genug gehe. Im Vergleich zu den harschen Worten der vergangenen Tage ein ausgesprochen mildes Urteil.
Den Flutgeschädigten, den Flutopfern wollen Bund und Länder mit Soforthilfen, Aufbaufonds und Sonderkreditpaketen helfen. Nach den Hochwassern der vergangenen Woche haben sie große Unterstützungsprogramme im Volumen von 8 Milliarden Euro auf den Weg gebracht. Heute hat sich der Bundestag damit befasst. Die Kanzlerin hat eine Regierungserklärung abgegeben. Und dann gab es eine relativ harmonische Aussprache, in der ein Wort besonders häufig fiel. Michael Stegers.
Selten dürfte im Deutschen Bundestag das Wort Danke so oft gefallen sein wie heute. Wer immer sprach, niemand wollte es sich nehmen lassen, den tausenden Helfern, ob ehrenamtlich oder professionell, und zum Teil noch immer im Kampf gegen die Flut im Einsatz seinen Dank auszusprechen.
Ganz, ganz herzliches Dankeschön.
Herzlichen Dank an die Helferinnen und Helfer.
Danke, Deutschland.
Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel nutzte in ihrer Regierungserklärung zur Bewältigung der Flutkatastrophe die Gunst der Stunde. Bei ihr klang das so.
Wir erleben einmal mehr, in der Stunde der Not stehen die Menschen in Deutschland zusammen. Sie packen gemeinsam an, sie stehen einander bei. Wir sind ein starkes Land.
Ein Land, das die gewaltigen Folgen der zweiten Jahrhundertflut innerhalb von nur 11 Jahren bewältigen wird, was aber großer Anstrengungen bedarf.
Die Gesamthöhe der Schäden können wir derzeit überhaupt noch nicht absehen. Beinahe sprachlos haben auch mich die Bilder gemacht, die sich mir bei meinen Besuchen vor Ort boten. Das sind Eindrücke, die ich nicht vergessen werde. Und deshalb muss geholfen werden. Schnell, direkt, unbürokratisch, nachhaltig.
Die Parteien im Bundestag sind sich daher auch einig. Der aufgelegte Hilfsfonds über 8 Milliarden Euro ist wichtig und richtig. Patrick Döring von der FDP.
Der geplante Fonds wird den Wiederaufbau in den Flutregionen erheblich erleichtern. Keiner soll nach der Flut materiell schlechter dastehen als vorher.
Akute und schnelle Hilfe ist das eine. Gebraucht werden jetzt aber auch langfristige Konzepte gegen neue Hochwasser. So fordert die Bundeskanzlerin.
Der Aus- und Neubau von Deichen ist wichtig, aber er allein reicht nicht aus, um mit extremem Hochwasser fertig zu werden. Und deshalb benötigen wir zum Beispiel mehr großräumige Rückhalteflächen. Flüsse wie Donau und Elbe kann man nicht abschnittsweise betrachten. Sie enden nicht an Landesgrenzen.
Die Grüne Katrin Göring-Eckardt ergänzt, dass dabei auch Umweltaspekte berücksichtigt werden müssen.
Solange wir keinen ökologischen Hochwasserschutz haben, solange wir immer weiter höhere Deiche und Mauern bauen, solange werden die Flüsse nichts anderes tun, als noch schneller zu fließen.
Was in der Folge weitere schlimme Fluten nicht verhindere. Katja Kipping von der Linken legte in der Debatte den Schwerpunkt noch auf einen anderen Punkt, der jetzt in Angriff genommen werden müsse. Sie will die Versicherungen stärker in die Pflicht nehmen.
Es kann nicht sein, dass sich die Versicherungen einfach die Rosinen rauspicken. Ja, wir brauchen eine allgemeine öffentliche Versicherung gegen Elementarschäden.
Die müsse bezahlbar sein und dürfe die Menschen, die bei uns im Land an den Flüssen leben, nicht durch überhöhte Prämienforderungen abschrecken. Auch Florian Pronold von der SPD sieht hier dringenden Handlungsbedarf, denn nicht jedes Hochwasser wird solche Hilfen auslösen wie das jetzige.
Wenn es nämlich nur eine kleine Flut ist, über die nicht im Deutschen Bundestag diskutiert wird, dann gibt es trotzdem Menschen, die um ihre Existenz gebracht worden sind, und dann gibt es keine Hilfeprogramme.
Und soweit die Bundestagsdebatte zur Fluthilfe. Achtung, Satire. Die Kanzlerin greift zur Mortadella und sagt: Es gibt Dinge, von denen wollen die Menschen wirklich nicht wissen, wie sie gemacht werden. Gesetze und Kriege und Wurst. Das sagt die Schauspielerin Katharina Thalbach als Regierungschefin Murkel in der Polizatire Der Minister. Im wahren Politikleben allerdings wird tatsächlich um Regelungen und Formulierungen in Gesetzestexten heftigst gerangelt. Oft reden Lobbyisten mit. Wie stark hat die Initiative Lobby Control untersucht? Carsten Schabowski.
Gewählt hat sie keiner. Trotzdem, die Wirtschaft regiert offenbar mit. Und auch Schwarz-Gelb hat dagegen wenig getan. Das sind die Vorwürfe von Lobby Control. Jüngstes Beispiel, der Wechsel von Staatsminister von Kleven zum Autobauer Daimler. Dass es da angeblich keine Interessenskonflikte gibt, glaubt zumindest Christine Deckwirth von Lobby Control nicht.
Für einen Konzern wie Daimler sind auch Politikfelder relevant, über denen nicht groß Auto drüber steht. Von der Arbeitsmarktpolitik über Handelsregeln bis zu Steuern, selbst Bürokratieabbau, also das Thema, für das von Kleven zuständig ist, ist auch für Daimler interessant.
Die Forderungen der Korruptionswächter, die Politik muss endlich gesetzlich festlegen, was Lobbyismus eigentlich ist. Danach müsse ein offizielles Register her, in das sich alle eintragen müssen, die per Definition Lobbyisten sind. Weitere Wünsche der Organisation mit Sitz in Köln, eine dreijährige Pflichtpause für Politiker, die in die Wirtschaft wechseln wollen. Alle Nebeneinkünfte müssen auf Euro und Cent angegeben werden und, auch wenn das eigentlich klar sein sollte, ein Verbot für Politiker nebenbei mit Lobbyarbeit selber Geld zu verdienen. Timo Lange von Lobby Control nennt dafür ein Beispiel.
Jens Spahn, Gesundheitsexperte von der CDU, war über Jahre hinweg beteiligt an einer Lobbyfirma. Für wen die genau gearbeitet hat, wissen wir bis heute nicht, aber es ist davon auszugehen, dass darunter auch Kunden aus dem Gesundheitsbereich dabei waren.
Allein in Berlin soll es etwa 5000 hauptberufliche Lobbyisten geben, sagt Christine Deckwirth. Und zwar in diesen Bereichen.
Energie ist ein wichtiger Bereich, die Pharma-Lobby, also die Bereiche, in denen es natürlich auch viel politische Regulierung gibt. Die Waschmaschinenhersteller sind jetzt nicht so betroffen von politischer Regulierung wie eben die Finanzbranche. Die Automobilbranche ist natürlich auch ein Bereich, wo es immer wieder Kollisionen mit dem Bereich Klimapolitik zum Beispiel gibt.
Zumindest für Lobby Control hat die frühere rot-grüne Regierung mehr in Sachen Korruptionsbekämpfung getan. Zum Beispiel wurden Reformen bei der Parteienfinanzierung auf den Weg gebracht. Trotzdem.
Rot-Grün hat in dieser Zeit auch viele Problematiken selbst etabliert, beispielsweise Seitenwechsel von Regierungsmitgliedern.
Erklärt Timo Lange von Lobby Control. Fazit, in Sachen Lobbyismus gibt's offenbar noch viel zu tun. Die Organisation rät allen Parteien, miteinander gegen Korruption zu kämpfen, anstatt sich selber gegenseitig nur auf Fehler aufmerksam zu machen.
Warnungen vor islamistischem Terror kommen in regelmäßigen Abständen. Nun sind in Süddeutschland zwei Männer aufgeflogen, die einen Anschlag mit Modellflugzeugen geplant haben sollen. Weit sind sie mit diesem Vorhaben allerdings wohl nicht gekommen. Fachleute meinen, rein technisch wäre so ein Attentat möglich, aber schwierig umzusetzen. Nach längeren Ermittlungen sind die Fahnder den verdächtigen tunesischen Männern auf die Spur gekommen, Holger Schmidt berichtet.
Die Ermittlungsgruppen der Polizei haben bezeichnende Namen. Pilot heißt das Verfahren der Staatsanwaltschaft Stuttgart, Quacks das Verfahren für die Bundesanwaltschaft. Quacks lehnt sich an Heinz Rühmanns Film Quacks der Bruchpilot an. Ob sich die Ermittler der Ambivalenz des Namens bewusst waren? Bruchpilot, das mag derjenige sein, der sein Modellflugzeug zu anderen Zwecken missbraucht. Genau das ist der Verdacht der Ermittler. Wer aber den Film gesehen hat, weiß, dass Otto Quacks Groschenbügel, gespielt von Heinz Rühmann, vor allem durch seine große Klappe auffällt, hinter der sich nicht viel verbirgt. Hat die Polizei unfreiwillig einen besonders gut passenden Operationsnamen gewählt? Tatsächlich läuft die Operation Quacks seit mehr als einem Jahr und pendelt zwischen den Extremen. Es gab Phasen, in denen die Ermittler von Staatsanwaltschaft Stuttgart, Generalbundesanwalt, Verfassungsschutz und Landeskriminalamt Baden-Württemberg Angst hatten, ihre Zielpersonen seien unmittelbar dabei, ein hochgefährliches Modellflugzeug mit Bombe zu bauen. Dann sah alles wieder ruhiger aus. Entsprechend kontrovers wurde diskutiert. Ein gefährlicher Terrorplot? Oder übermütige Studenten, die den Mund zu voll nehmen, wenn es um politische Diskussionen ging. Denn der bewaffnete Krieg, der Kampf in Syrien, das waren Themen der Tunesier. Entsprechend hin und her gingen auch die Ermittlungszuständigkeiten. Anfangs war es die Staatsanwaltschaft Stuttgart, dann der Generalbundesanwalt. Im Sommer 2012 schien Quacks kein Fall mehr für die Strafverfolger zu sein und wurde dem Bundesamt für Verfassungsschutz zur weiteren Beobachtung übergeben. Doch Ende 2012 wurden die Studenten wieder munterer und der Generalbundesanwalt stieg erneut in die Ermittlungen ein. Bis heute. Aber was genau taten die jungen Männer? Waren es nur abstrakte Überlegungen, was man alles mit Technik und Wissen von der Uni anfangen kann? Wilde Fantasien von jungen Leuten? Oder wurde ein Anschlag in Deutschland geplant, auf die Ungläubigen, unter denen die Männer lebten? Studienprojekte trugen jedenfalls nicht zur Beruhigung der Behörden bei. Wenn die akademische Aufgabe lautet, ein Modellflugzeug oder eine Drohne einen bestimmten Kurs nach GPS-Daten fliegen zu lassen, um am Ende ein Foto zu schießen, wer kommt da nicht auf komische Gedanken? Und dann die Sache mit dem Geld. Einigen Beschuldigten wird vorgeworfen, Geldwäsche betrieben zu haben und radikale Islamisten unterstützt zu haben. Darum geht es im Verfahren der Staatsanwaltschaft Stuttgart. Bis zum Schluss blieben für die Ermittler viele Fragen offen. Und sie hatten es mit jungen, technikaffinen Leuten zu tun, die wie selbstverständlich mit dem Internet umgehen. Das machte die Sache nicht einfacher. Nun wurden ihre Wohnungen durchsucht. Computer, Festplatten, aber auch technische Gegenstände und Unterlagen wurden sichergestellt. Die Auswertung wird zeigen, ob Quacks ein Bruchpilot werden wollte oder ein Großmaul war.
Der sogenannte Autobahnschütze ist gefasst. Den Fahndungserfolg hat das Bundeskriminalamt gestern offiziell bereits verkündet. Doch über die Motive des Mannes, der hunderte Mal im Laufe der letzten Jahre auf Kleintransporter auf deutschen Autobahnen geschossen hat, war bis heute Vormittag nichts bekannt. Bis zur Pressekonferenz des Bundeskriminalamts. Zu den Einzelheiten dieses spektakulären Falls Silja Tietz.
Für die Ermittler war es die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Mehr als 760 Mal hat der Täter in den vergangenen 5 Jahren zugeschlagen und Schüsse auf Lastwagen, Autos und Gebäude abgefeuert. Heute sind sich die Ermittler sicher, sie haben den richtigen gefunden. Der 57 Jahre alte Lastwagenfahrer aus der Eifel habe die Tat gestanden, so Dietrich Geuder, Leiter der Staatsanwaltschaft Würzburg. Das Motiv: Ärger und Frust im Straßenverkehr.
Er sei vor vielen Jahren von einem Autotransporter einmal auf der Autobahn abgedrängt worden und es wäre beinahe zu einem schweren Unfall gekommen und das wäre der Anlass für die Schüsse gewesen. Er habe das so gesehen, dass auf deutschen Autobahnen ein Krieg herrsche und hat seine Schüsse als eine Art Selbstjustiz bezeichnet.
Die Staatsanwaltschaft in Würzburg hat die Ermittlungen übernommen, unter anderem wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. 2009 wurde auf der A3 in der Nähe von Würzburg eine Frau durch einen Schuss in den Hals verletzt. Die Tatwaffe wurde bei dem Tatverdächtigen gefunden. Nach seiner Festnahme in der Eifel führte er die Ermittler zu seinem Waffenversteck. In einer Hecke fanden sie 2 Pistolen, einen Schießkugelschreiber und 1300 Schuss Munition.
Wenn man den Beschuldigten charakterisieren will, wird man ihn als einen frustrierten Einzelgänger mit einem Hass auf andere Personen und mit einer Affinität zu Waffen ansehen können.
Um den Täter zu finden, hatte das Bundeskriminalamt an den Autobahnen Kennzeichen-Lesegeräte aufgestellt. Auf diese Weise kamen die Ermittler, so BKA-Präsident Jörg Zierke, dem Mann auf die Spur.
Zwischen dem 15. und 19. April 2013 fanden 6 Beschüsse mit 9mm Munition statt. Allein 3 davon gesichert am 15. April 2013. Dadurch ergab sich für die Ermittler eine gesicherte und breite Datenbasis für einen konkreten Datenabgleich in einem engen Zeitfenster.
Über die Daten der Kennzeichen-Lesegeräte fanden die Ermittler das richtige Fahrzeug. Dann habe die Auswertung der Daten des Mobiltelefons des Tatverdächtigen gezeigt, dass er auch in der Vergangenheit in der Nähe der Tatorte unterwegs gewesen sei. Riesige Datenmengen führten das BKA zum Tatverdächtigen.
Wir haben die berühmte Nadel im Heuhaufen gefunden. Einen gefährlichen Kriminellen zu ermitteln, der auf mehreren tausend Autobahnkilometern in Deutschland, Frankreich, Belgien und Österreich zur Waffe greift, um andere Fahrzeuge zu beschießen und dabei den Tod von Menschen in Kauf nimmt, ist bisher einzigartig in der deutschen Kriminalgeschichte.
Diese Tatserie ist jetzt offenbar aufgeklärt.
In Afghanistan haben die Taliban einmal mehr ein verheerendes Signal der Gewalt gesendet. Der Anschlag sollte sicher auch eine hohe symbolische Wirkung erzielen, war er doch gegen Präsident Hamid Karzai gerichtet. Er soll sich im Präsidentenpalast in Kabul aufgehalten haben, als die Taliban-Terroristen den Palast angriffen. Sie hatten es auch auf ein benachbartes CIA-Gebäude abgesehen. Information von Sandra Petersmann.
Die Abwehr der Attacke gelang nach 90 Minuten, doch die Wirkung des Angriffs ist mit dem Tod der Angreifer nicht beendet. Der afghanische Journalist Bilal Sawari, der für den britischen Nachrichtensender BBC arbeitet, erlebte die Kommandoaktion der Taliban mit. Er wartete zusammen mit anderen Kollegen vor dem Präsidentenpalast auf Einlass. Hamid Karzai hatte zu einer Pressekonferenz geladen. Die Sicherheitsvorkehrungen waren streng, der Geheimdienst war überall. Plötzlich hörten wir Schüsse, um uns herum wurde überall geschossen. Es handelt sich hier um das Herz der afghanischen Regierung. In der gesamten Gegend sind Spezialkräfte stationiert. Alle 15 bis 20 Minuten finden Patrouillen statt. Das ist die größte Sicherheitslücke der vergangenen 12 Jahre.
In the last 12 years,
This is by far the most serious security breach.
Die Taliban demonstrierten zu einem symbolisch wichtigen Zeitpunkt ihrer Reichweite. Vor genau einer Woche hatte die NATO die Sicherheitsverantwortung für das ganze Land an die afghanischen Sicherheitskräfte übergeben. Zeitgleich hatten die Taliban ein politisches Büro in Doha im Emirat Katar eröffnet, um einen Dialog mit den USA zu beginnen. Der Gewalt schworen sie dabei nicht ab, wie ihr Vertreter Mohammed Suhail Shahin betonte.
The Islamic Emirate of Afghanistan.
Das Islamische Emirat Afghanistan verfolgt simultan politische und militärische Optionen. Zurzeit existiert kein Waffenstillstand. Wir werden angegriffen und wir greifen an. Die Taliban benutzen in Doha, erst in aller Öffentlichkeit, jetzt weniger sichtbar, ihre alte Flagge und den alten Namen, den sie Afghanistan während ihres Regimes gegeben hatten. Das hat den afghanischen Präsidenten Hamid Karzai so wütend gemacht, dass er den geplanten Dialog in Doha boykottiert. Zurzeit ist der US-Sondergesandte James Dobbins in der Region unterwegs, um den Gesprächsversuch zu retten. Die ursprünglichen amerikanischen Pläne sahen vor, zunächst selber mit den Taliban-Vertretern zu verhandeln und dann in einem zweiten Schritt die afghanische Regierung mit einzubeziehen. Ein Bewohner aus Kabuls Nachbarprovinz Logar, in der die Taliban sehr stark sind, will sich die Hoffnung nicht nehmen lassen. Mit Gottes Hilfe ist das Büro ein Schritt Richtung Frieden. Die afghanische Regierung wollte doch immer eine konkrete Adresse haben, unter der sie die Taliban erreichen kann. Die gibt es jetzt in Doha. Ich appelliere an unsere Führung, sich nicht von Kleinigkeiten wie einer Flagge oder der Benutzung eines Namens ablenken zu lassen. Es geht darum, den Krieg zu beenden.
Die ARD-Intendanten haben in Mainz getagt und eine Personalie entschieden. Eine sehr wichtige Personalie für die ARD-Tagesthemen. Man brauchte einen Nachfolger für Tom Buro, der ja WDR-Intendant geworden ist. Neuer Mr. Tagesthemen wird Thomas Roth, der vom ARD-Korrespondentenplatz in New York damit nach Hamburg umziehen wird. Astrid Korall.
Was der ARD-Vorsitzende Lutz Marmor heute in Mainz verkündete, war nach den Spekulationen und Berichten der vergangenen Tage wenig überraschend.
Thomas Roth wird 1:1 der Nachfolger von Tom Buro.
Der Intendant des WDR wird und sehr glücklich war, dass die Entscheidung über seinen Nachfolger einstimmig fiel.
Thomas Roth hat genau die, sagen wir mal, Weltläufigkeit und die internationale Erfahrung, die bisher alle Tagesthemen-Moderatoren hatten. Er hat die Welt gesehen, die Zuschauer nehmen ihm ab, dass er ein kompetenter Journalist ist und dass er wirklich über ausreichend Auslandserfahrung verfügt.
Thomas Roth war ARD-Korrespondent in Johannesburg und Moskau, leitete das ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Er hat Brennpunkte, Sondersendungen und den Bericht aus Berlin moderiert, bevor er als Korrespondent nach New York ging. Der Abschied falle ihm zwar nicht so leicht, aber er freue sich sehr auf Deutschland und auf Hamburg. Und er hofft, all seine Auslandserfahrung bei den Tagesthemen einbringen zu können.
Und wenn mir das gelingt, dann bin ich eigentlich schon ganz zufrieden. Tagesthemen ist eine unwahrscheinlich gute Redaktion, journalistisch hochqualifiziert. Und auf dieses Team freue ich mich sehr. Vielleicht kommen wir gemeinsam noch auf ein paar andere Ideen, aber das werden wir dann sehen, wenn es passiert.
Als Korrespondent in New York wurde Roth das ein ums andere Mal von Karin Mioska befragt.
Thomas Roth in New York. Glaubt der UN-Sicherheitsrat, Nordkorea von seinen atomaren Plänen abbringen zu können?
Kein, das wird hier in New York natürlich zumindest gehofft. Das ist
jetzt bilden Mioska, die erste Moderatorin der Tagesthemen bleibt, und Roth ein Team und sind gleichberechtigt, wie Lutz Marmor heute noch mal extra betonte. Aber auch Ingo Zamperoni gehöre weiterhin zum Team, werde Vertretungen übernehmen und möglicherweise verstärkt zum Einsatz kommen. Zu den Spekulationen, der 39-Jährige folge auf Roth, wenn der in Ruhestand geht, sagte Marmor.
Bei Thomas Roth ist es so, dass wir bis zum Erreichen seines, ich glaube, 65. Lebensjahres einen Vertrag haben. Das sind dann 3 Jahre und 4 Monate. Und das ist ja dann ganz normal, dass er dann ausscheidet. Und da ist ja kein Geheimnis, dass dann Ingo Zamperoni gute Chancen hat.
Erst aber einmal wird Thomas Roth, von dem Lutz Marmor erwartet, dass er auch eigene Akzente setzt, erster Moderator der Tagesthemen. Am 1. August soll es für ihn losgehen.
Losmoderieren wird Thomas Roth also in ein paar Wochen. Für mich ist hier und heute ausmoderiert. Das war das Echo des Tages mit Brigitte Simnacher. Angenehmen Abend.